Jawohl, wir sind hier, wir sind online. Schön, euch zu sehen. Herzlich willkommen zu unserem Gottesdienst. Auch alle, die im Livestream dabei sind, ein ganz herzliches Willkommen. Voll, dass ihr mit uns verbunden seid auf diesem Weg in diesen besonderen Zeiten. Habt ihr noch Lust auf diese Zeiten? Da kann man nur Zuspruch gewinnen mit so einer Frage. Ne? Da kannst du auf jeder Demo auftreten. Du. Nein, aber wir machen hier keinen Rumgeschrei. Wir haben keine Lust auf die Zeiten, aber... Wir sind dankbar, dass wir noch zusammenkommen dürfen. Wir sind dankbar, dass wir Gottesdienste feiern dürfen. Und das wollen wir auch an diesem Morgen tun. Und ihr könnt dieser Folie schon entnehmen, was auf uns zukommt und was uns erwartet in diesen Tagen oder in diesen kommenden Wochen. Es geht um den Heiligen Geist. Wir kommen von Ostern. Wir haben gefeiert den Tod und die Auferstehung von Jesus. Wir hatten dazwischen einen Einschub mit den Frühlingsgefühlen. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert. Heute Morgen habe ich schon zur Begrüßung gehört, wir müssen noch mal sprechen über das Thema Single sein als Gabe. Können wir gerne noch mal drüber sprechen. Man kann das eine oder das andere anders sehen, aber ich bin euch dankbar. Ihr habt mich noch am Leben gelassen nach diesem heißen Thema und wir schauen jetzt nach vorne. Wir gehen auf Pfingsten zu und deswegen haben wir gesagt, es ist uns wichtig, auch mal wieder miteinander zu sprechen darüber, wer ist der Heilige Geist, wie wirkt er, Was sind seine Ansätze? Wie möchte er uns begegnen? Was hat er für uns bereit? Wir sind Pfingstgemeinde. Von dem her haben wir das ja schon ein Stück weit im Namen, des Bekenntnis zum Heiligen Geist. Und trotzdem ist es so, dass ja auch immer wieder Menschen dazukommen, Menschen neu in unserer Gemeinschaft dazukommen, die jetzt noch nicht so viel vom Heiligen Geist wissen, wer der Heilige Geist ist. Manche werden sogar richtig nervös. Ja, wenn sie so Heiliger Geist hören, so, oh, das ist irgendwie, das klingt so böse, ich habe Angst vor Geistern, mag ich nicht. So mit Gott und mit Jesus, damit kann man sich irgendwie noch was vorstellen, aber der Heilige Geist, der ist manchmal dann doch so ein bisschen schwerer zu greifen. Und heute zum Einstieg in die Predigt wollen wir, oder in diese Serie wollen wir uns mit dieser Frage beschäftigen, wer ist der Heilige Geist? Was macht ihn aus? Wer ist er überhaupt? Wie wird er uns vorgestellt? Was können wir lernen über ihn? Und da muss ich sagen, der Heilige Geist ist ja nicht irgendwie eine neue Erfindung. Manchmal denken gerade so die Leute, die in Pfingstgemeinden sind, wir haben den Heiligen Geist für uns gepachtet und so, man hat ihn irgendwie sich quasi selbst zurechtgelegt. Aber das stimmt ja gar nicht. Der Heilige Geist ist kein Phänomen der Neuzeit. Der Heilige Geist ist seit dem Beginn der Welt da, ja noch viel mehr. Er war selbst beteiligt an der Schöpfung. Und um zu erfahren, wer er ist, habe ich mit euch heute eine Bibelarbeit vor. Juhu! Also wir wollen uns so ganz viel aus der Bibel angucken darüber, wer der Heilige Geist ist, wie er sich dargestellt hat, wie Leute ihn kennengelernt haben und erlebt haben und wie wir ihn in der Bibel eben sehen. Und wir fangen, wie bei jedem guten Buch, ganz vorne an. Also wir fangen an, Altes Testament, 1. Mose, erstes Kapitel, die ersten zwei Verse, es geht ganz vorne los. Und dann machen wir so einen Überblick bis Apostelgeschichte 2. Wie viel Zeit habt ihr mitgebracht? 1. Mose 1 bis Apostelgeschichte 2. Und dazwischen lassen wir ein paar Verse aus. Alles klar. Also, legen wir los. Er war schon direkt an der Schöpfung beteiligt. Wenn du nicht genau weißt, wo 1. Mose 1, Vers 1 ist, ist es ganz vorne. Das ist der Vers, den man noch mit am leichtesten finden kann. Wenn du deine Bibel vorne aufschlägst, dann findest du diesen Vers und da steht: Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Die Erde aber war wüst und wirr. Finsternis lag über der Urflut und Gottes Geist schwebte über dem Wasser. Der Heilige Geist, er schwebt über den Wassern und ich sag mal so, er wacht so ein bisschen über alles, was da so passiert. Er wacht über das Neue, das entsteht. Der Heilige Geist schafft aus dem Chaos den Kosmos. Er verwandelt Unordnung in Ordnung und Verwirrung in Harmonie. Aus Hässlichkeit schafft er Schönheit. Aus Altem schafft er Neues. Und weißt du, genau das Gleiche tut er heute auch noch. Da, wo vielleicht in deinem Leben Chaos ist, da möchte er Ordnung schaffen. Da, wo Altes ist, wo du sagst, darauf habe ich keine Lust mehr, da will er dir helfen, was Neues zu wirken. Wenn der Heilige Geist kommt, dann bringt er Neues mit sich. Auch in dir. Neue Einstellungen, neue Wünsche, neue Gedanken, neue Ideen, neue Inspiration, neue Formen der Anbetung. Er bringt Neues mit sich. Sehnst du dich nach was Neuem? Manche, irgendwie ist noch so ein bisschen im Pfeifen, gell? Jetzt nicht mehr. Ich sag nichts mehr. Das Pfeifen auf. Weißt du, manche Menschen, die sind ja von Natur aus eher so ein bisschen zurückhaltend, konservativ, mögen nicht so sehr Veränderungen. Ich weiß nicht, wozu gehörst du? Sagst du, hey, auf jeden neuen Zug springe ich sofort auf, ich will von Anfang an dabei sein, neue Technologien, immer das Neueste zuerst haben? Oder sagst du, naja, ich gucke mir das erstmal ein bisschen an, ich mag ganz gerne, wenn die Dinge auch so sind, habe gerne Beständigkeit und Stetigkeit. Wer sieht sich so bei den Newcomern? Wer ist immer für Neues? Da sehe ich nur ein, also ja, ein paar. Und wer ist halt so, ich bin so der Beständige, freue mich, wenn die Sachen auch ein bisschen so bleiben, wie sie sind. Dem Rest ist es egal. Bitte?
Ausgewogen.
Ausgewogen. Ah, ihr seid die ganz Guten, okay. Die Ausgewogenen, sehr gut. Okay, also ich habe da so eine Geschichte, ja, von einem Kirchenvorsteher, der seiner Kirchengemeinde schon seit 46 Jahren Vorstand. 46 Jahre, können sich manche von euch gar nicht vorstellen, konnte ich auch nicht bis vor 2 Jahren. Also es geht dahin, ja, aber da sagt mal jemand zu diesem Mann, ja, 46 Jahre, da haben Sie ja jede Menge Veränderungen miterlebt. Und dann sagt der gute Mann, ja, und jede davon habe ich bekämpft. So gut ich konnte. Ich wollte gerne das Alte erhalten und das Alte bewahren, so wie es war. Aber wisst ihr, der Heilige Geist ist eine Person, die gerne Neues schafft. Eine Person, die gerne etwas Neues bringt. Warum? Er ist ein Schöpfergeist. Wir machen einen Riesensprung, weil wir wollen ja noch bei Apostelgeschichte 2 ankommen. Und wir gehen weiter zu Mose Kapitel 2. Also ihr müsst vielleicht einmal umblättern, vielleicht auch nicht. Und da lesen wir den folgenden Vers. Da formte Gott der Herr den Menschen aus Erde vom Ackerboden und blies in seine Nase den Lebensatem. So wurde der Mensch zu einem lebendigen Wesen. Und manchmal fragt man sich jetzt vielleicht, wenn man das so liest, okay, wo ist jetzt an der Stelle der Heilige Geist? Was hat denn der Heilige Geist damit zu tun? Und dann müssen wir ins Hebräische zurückschauen. Das Alte Testament wurde auf Hebräisch geschrieben, das Neue Testament auf Griechisch. Deswegen hört ihr manchmal in den Predigten den einen, der Griechisch zitiert und den anderen, der Hebräisch zitiert. Und wenn wir ins Hebräische reinschauen, dann finden wir bei diesen beiden Versen, also bei 1. Mose 1 und 1. Mose 2, wo hier Geist Gottes steht, steht das hebräische Wort Ruach. Wo hier Lebensatem steht, steht das hebräische Wort Ruach. Es ist das Gleiche. Es ist der gleiche Ruach, der über den Wassern schwebt. Und es ist der gleiche Ruach, den Gott in die Nase des Menschen, den er vom Ackerboden geformt hat, hineinbläst, um ihn zu einem lebendigen Wesen zu machen. Als Gott den Menschen das physische Leben gab, da hauchte er seinen Ruach in sie hinein. Und wenn Gott geistliches Leben schenkt, dann haucht er seinen Geist in uns. Und wir kennen die Stelle im Johannesevangelium, wo Jesus seine Jünger anhaucht und er sagt zu ihnen, empfangt den Heiligen Geist. Ihr Lieben, es ist auch heute noch möglich, mit dem Heiligen Geist erfüllt zu werden. Und es gibt Leute, Denen kann man das richtig ansehen. Ja, im Moment mit den ganzen Masken, da ist es noch schwieriger, jemandem anzusehen, wenn der Heilige Geist in ihm lebt und in ihm wirkt, weil einfach unser Gesichtsausdruck irgendwie so auf ein Drittel reduziert ist. Ja, ich freue mich, dass man beim Lachen auch so sieht, an den Augen sieht man das so ein bisschen. Ja, wenn sich da so die Augenwinkel so ein paar Falten geben, dann kann man davon ausgehen, jemand lächelt einen gerade an. Also das ist so schön. Ihr könnt mich ja mal alle anlächeln mit euren Augen. Dann kriege ich so ein bisschen Resonanz hier. Ja. Es ist echt ein trauriges Bild. Das kennt ihr gar nicht so. Ne? Aber wenn man hier vorne steht und euch so anguckt, da drüben ist so ein Experte, der ist total vermummt. Ja. Da habe ich keine Ahnung, was ich da sehe. Ja. Es ist, ja, kann man kann man einfach nur vom Besten ausgehen. Jemand anders hat mir mal erzählt, man kann so gut unter der Maske, wenn einen jemand nervt im Einkaufsladen, dann kann man ihm die Zunge rausstrecken, der sieht es ja nicht. Ich wäre vorsichtig damit. Also an den Verziehungen im Gesicht kann man noch ganz schön viel ablesen, wenn man sich mal darauf eingelassen hat. Aber der Heilige Geist, der ist jemand, der was Neues schafft. Und wenn Menschen vom Heiligen Geist erfüllt sind und dieses neue Leben in sich tragen, dann sieht man es denen an. Du siehst, wie sie Freude im Herzen haben. Du siehst, wie in ihren Augen das Leben hineinkommt. Du siehst, wie sich ihre ganze Einstellung verändert hat. Man sieht es. Es ist beinahe so eine körperliche Ausstrahlung. Und ich habe mir dann gedacht, es ist ja nicht nur so, dass man bei einzelnen Menschen das so sehen kann, wenn der Heilige Geist auf sie gekommen ist, sondern ich habe so die Theorie, man kann das vielleicht ja auch an ganzen Gemeinden sehen. Ja, wenn der Heilige Geist in ihnen wirkt, dann ist Leben in diesen Gemeinden. Und dann gibt es andere Gemeinden, die sind eher so ein bisschen trocken, so ein bisschen verstaubt. Wir sind Pfingstgemeinde. Aber jetzt mal ehrlich, jetzt mal ganz ehrlich, sind wir nicht auch ein bisschen verstaubt und trocken manchmal? Also, ich sag mal so, ihr dürft ja auch mit Maske, dürft ihr ja Dinge zum Ausdruck bringen. Ja? Und ich würde jetzt mal sagen, wenn du so wie ich der Meinung bist, wir brauchen nicht nur für uns ganz persönlich, sondern auch für uns als Gemeinde neu den Heiligen Geist, dann lade ich dich ein, dass du mit mir das mal durch einen Applaus zum Ausdruck bringst. Ja. Ich glaube, wir brauchen das. Wir brauchen neu den Heiligen Geist. Und ich bin so dankbar für unsere Väter, für unsere Mütter in Christus, für unsere ältere Generation. Die haben ganz viel erlebt, die haben das, wo wir hier uns heute versammeln, aufgebaut und geschaffen. Die haben auch viel mit dem Heiligen Geist erlebt. Und ich glaube, jede Generation muss es neu erleben. Es reicht nicht, wenn wir uns auf den Erlebnissen unserer Gründergeneration, wenn wir uns auf die berufen und sagen, ja, wir sind Pfingstgemeinde, wir haben das im Namen, sondern wir brauchen diese Fülle, wir brauchen diese Kraft, wir brauchen dieses Neue, das er schafft. Wir brauchen nicht einfach nur alte Formen. Und ihr lieben Älteren, ich will euch nicht auf den Schlips treten, aber wenn ihr glaubt, der Heilige Geist kommt nur dann zurück, wenn wir die alten Lieder wieder singen, dann muss ich euch enttäuschen. Das ist nicht, warum der Heilige Geist kommt oder geht, sondern er kommt, wenn Menschen sich nach ihm sehnen. Er kommt, wenn Menschen ihn suchen von ganzem Herzen. Er kommt, wenn Menschen nach ihm rufen. Er kommt, wo Menschen um ihn ringen. Und dieses Ringen, ihr Lieben, das brauchen wir wieder. Ich bin völlig off script, die vom dem Erstdienst dabei waren, die wissen das. Aber egal, war wichtig. Im Alten Testament, da kam er auf Menschen für bestimmte Zeiten und er hat sie ausgerüstet, bestimmte Aufgaben zu übernehmen. Wir machen den nächsten Schritt und wir gehen ins nächste Buch der Bibel. 2. Mose, Kapitel 31, die Verse 2 bis 4. Siehe, ich habe Bezaleel mit Namen gerufen, den Sohn Uris, des Sohnes Hurs, vom Stamm Juda. Und ich habe ihn mit dem Geist Gottes erfüllt, mit Weisheit und Verstand und Erkenntnis und mit Geschicklichkeit für jede Arbeit, um Kunstwerke zu ersinnen und sie auszuführen in Gold und in Silber und in Erz. Hey, wenn du ein kreativer Mensch bist, wenn du jemand bist, der es liebt, mit seinen Händen was zu tun. Thierry, du hast wieder ein paar Bilder von dir gepostet. Ja, wenn du gerne mit Pinsel und Farbe um dich wirfst und wenn du einfach so ein kreativer Mensch bist und du liest so einen Vers, dann muss dir das Herz aufgehen. Da musst du das Herz aufgeben und sagst, ich schaffe gerne etwas Neues. Ich liebe das. Und der Heilige Geist, der kam auf diesen Menschen und er hat... Da war bestimmt schon vorher Talent da. Aber zusammen mit dem Talent und mit dem Heiligen Geist, da ist nochmal was ganz Neues entstanden. Und er konnte Kunstwerke, wie sie vorher kein Mensch gesehen hat, ersinnen und dann auch ausführen. Der Heilige Geist, wo er auf so einen kreativen Menschen kommt, da bekommt ihr Handeln nochmal eine ganz neue Dimension. Warum? Weil der Geist Gottes selbst ein kreativer Geist ist und ein schöpferischer Geist. Und ich habe die These und die Theorie, es geht dabei nicht nur um die künstlerische Arbeit. Ich glaube, es geht um jede beliebige Arbeit. Der Geist Gottes, er bringt eine neue Dimension in unser Handeln. Und klar, nicht jeder von uns ist berufen, im vollzeitlichen Dienst zu stehen. Aber wir sind alle dazu berufen, unsere tägliche Arbeit mit dem Geist Gottes erfüllen zu lassen und sie mit seinem Geist erfüllt auszuführen. Kann ich dazu mal einen Amen hören? Das dürft ihr auch. Ihr dürft auch reden. Unsere tägliche Arbeit zusammen mit dem Heiligen Geist erledigen. Dann wird die richtig gut. Ja, dann macht Treppeputzen Spaß. Das muss ich mal einem meiner Kinder beibringen. Ja, dass mit dem Heiligen Geist auch die tägliche Arbeit Spaß macht. Auch die, auf die man eigentlich keine Lust hat. Eine weitere Person, auf die der Heilige Geist kam im Alten Testament, ist Gideon. Ihr seht, wir machen Riesensprünge. Wir kommen schon an im Buch der Gideon, Richter 6, Verse 14 und 15. Der Herr aber wandte sich zu ihm, nämlich Gideon, und sprach: Geh hin in dieser deiner Kraft. Du sollst Israel aus der Hand der Midianiter erretten. Habe ich dich nicht gesandt? Hat Gott schon mal so zu dir geredet? Vielleicht nicht die Midianiter, aber aus der Hand deines Nachbarn. Der immer vor deiner Tür parkt oder was auch immer. Und dann erdreistet sich Gideon, was zu sagen. Das finde ich schon echt krass. Er aber sprach zu ihm. Also müssen wir nochmal überlegen, wer spricht hier zu wem. Also erst spricht Gott zu Gideon: Habe ich dich nicht gesandt? Und dann sagt Gideon zu Gott. Also nicht zu mir oder dir oder irgendwem, sondern zu Gott. Ach, mein Herr, womit soll ich Israel erretten? Siehe, meine Sippe ist die geringste in Manasse und ich bin der Kleinste im Haus meines Vaters. Mit anderen Worten, er sagt: Gott, du hast keine Ahnung. Er sagt: Gott, du weißt nicht, wer ich bin. Und ich muss dir erstmal ein bisschen Nachhilfe geben. Wer ich bin und wo ich stehe und was meine ganzen Probleme sind. Hast du vielleicht, also nur vielleicht, schon mal so mit Gott geredet? Also ich ständig. Und dann klage ich und dann jammer ich und dann sage ich: Gott, wie klein ich bin und was ich alles nicht kann und was ich für ein Hanswurst bin und mit mir kann er eh nichts anfangen. Reden wir manchmal so mit Gott? Ihr nicht? Also ich schon. Und ich möchte dich einfach ermutigen, nicht so mit Gott zu reden. Er sieht was ganz anderes in dir. Und trotzdem hatte Gideon da nicht Unrecht. Es war ja nicht so, dass die Sachen, die er gesagt hat, nicht gestimmt hätten. Er war ja der Schwächste seiner Familie. Aber Gott, er reagiert darauf und sagt: Ich will aber, dass du gehst. Gott kann auch ganz schön stur sein. Ich will aber. Ich will aber, dass du gehst. Mir doch egal, wenn du nicht willst. Kennt ihr so? Ah, so ist Gott manchmal auch. Der kann schon penetrant sein, auch mit uns. Wenn wir irgendwas lernen sollen und wir haben keine Lust darauf und wir müssen irgendwo unten durch: Ich kann nicht mehr, Gott, hilf mir. Nee, ich will aber, dass du das lernst. Okay, weil du es bist, du das sagst. Und dann lesen wir in Vers 34, was den Unterschied gemacht hat. Da kam der Geist des Herrn über Gideon. Gideon, der sich klein gefühlt hat, der sich unfähig gefühlt hat, der sagte: Ich kann das nicht, ich will das nicht, ich bin der Kleinste in meiner Familie, das kannst du vergessen, mit mir, aus mir wird eh nie was. Auf ihn kommt der Geist des Herrn. Und dann schlägt er diese ganze Armee mit 300 Mann, mit ein paar Tonkrügen und ein paar Fackeln. Gott war mit ihm. Das Erstaunliche, wenn der Heilige Geist über uns kommt, dann verändert er uns. Dann gibt er uns, was uns fehlt. Dann gibt er uns das, was wir selbst nicht in uns sehen. Dann gibt er uns Stärke, dann gibt er uns Weisheit, dann gibt er uns Orientierung. Im Alten Testament kam der Heilige Geist zu bestimmten Zeiten auf bestimmte Personen. Außerdem wurde er immer wieder im Alten Testament von Gott versprochen. Im ganzen Alten Testament nimmt immer mehr die Erwartung zu, dass Gott noch irgendetwas Erstaunliches tun wird. Immer wieder überall ist diese Messias-Erwartung im Raum. Und da wird das Versprechen, das Gott gibt, es wird bezeichnet die Verheißung des Vaters. Verheißung heißt so viel wie ein Versprechen. Das Versprechen des Vaters, die Verheißung des Vaters, die kommen wird. Und in gewisser Weise kann man das ganze Alte Testament in diesem einen Wort zusammenfassen. Das ganze Alte Testament ist eine Verheißung. Und wie genau sieht diese Verheißung aus? Dazu lesen wir Jeremia 31. Jeremia lese ich auch gerade in meiner Bibellese. Das ist schon heftig. Also hast du schon mal Jeremia so richtig durchgearbeitet? Ja? Ne? Macht es dann, wenn es dir gut geht. So eine Empfehlung, ja. Also wir kennen das ja, wir haben ja alle manchmal so ein bisschen Phasen, wo wir ein bisschen traurig sind oder ein bisschen zur Depression neigen. Dann lies nicht Jeremia, dann lieber Johannes oder sowas, ja, was dich aufbaut. Aber Jeremia, wenn du mal so eine Phase hast und du sagst, yes, jetzt brauche ich mal wieder, muss mal wieder ein bisschen auf den Teppich kommen, dann lies mal Jeremia, das holt dich wieder auf den Teppich. Aber hier in diesem Vers, da sehen wir echt eine Zusage Gottes, die grandios ist. Und da spricht Gott, sondern das ist der Bund, den ich mit dem Haus Israel nach jenen Tagen schließen werde, spricht der Herr. Ich will mein Gesetz in ihr Innerstes hineinlegen und es auf ihre Herzen schreiben. Und ich will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Und es wird keiner mehr seinen Nächsten und keiner mehr seinen Bruder lehren und sagen, erkenne den Herrn, denn sie werden mich alle kennen. Vom Kleinsten bis zum Größten unter ihnen, spricht der Herr. Denn ich werde ihre Missetat vergeben und an ihre Sünde nicht mehr gedenken. Im Alten Testament gab Gott seinem Volk das Gesetz. Und das Gesetz, ich denke, viele kennen die Geschichte, Mose ging auf den Berg und es wurde ihm gegeben auf diesen steinernen Tafeln. Und die Israeliten, sie haben die Gesetze gelesen und sie haben gesagt, wow, das sind ja eigentlich ganz gute Gesetze. Du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst keinen Ehebruch begehen, nicht begehren, was dir gehört und so weiter. Wenn wir nur all diese Gesetze einhalten, dann werden wir eine richtig tolle Gesellschaft sein. Dann geht es uns gut. Dann haben wir einen guten Umgang miteinander. Und dann haben sie versucht, diese Gesetze einzuhalten, nach ihnen zu leben. Und was glaubst du, haben sie festgestellt? Das schaffen wir nicht. Wir schaffen es nicht, nach diesen Gesetzen zu leben. Und aus diesem Grund wurde das Gesetz, das eigentlich zum Segen gedacht wurde, es wurde ihnen zum Fluch. Und es wurde zu einer Last für sie. Sie haben sich bemüht, sie waren verzweifelt, dieses Gesetz zu halten. Und doch haben sie ständig versagt. Und jetzt lies mal diesen Vers vor diesem Kontext. Und dann sagt Gott zu ihnen, ich will Neues schaffen. Mein Versprechen, es lautet so, anstatt des äußeren Gesetzes, das ihr zu halten versucht, will ich dieses äußere Gesetz nehmen und ich lege es euch in euer Herz. Und dann lebt ihr nicht mehr so, dass ihr das Gesetz halten müsst, sondern ihr lebt so, dass ihr das Gesetz halten wollt. Das ist ein Riesenunterschied. Ihr wollt es halten, weil es in eurem Herzen ist. Es ist vergleichbar mit verschiedenen Einstellungen zur Arbeit. Manche Menschen arbeiten in einem Job, den sie eigentlich hassen. Und wenn du mit so einer Einstellung und so einer Unzufriedenheit in deiner Arbeit unterwegs bist, dann hast du die äußeren Zwänge des Gesetzes. Du hast die äußeren Zwänge, dass du Geld verdienen musst. Du hast diese äußeren Zwänge. Und dann gibt es Menschen, die lieben ihren Job. Ich bin so dankbar, dass ich eine Arbeit habe, die ich liebe. Und bei meiner Arbeit gibt es eigentlich gar keine richtigen Regeln, wisst ihr das? Aber irgendwie halte ich mich trotzdem an die Regeln, auch wenn sie nicht verschriftlicht sind. Und zwar nicht, weil ich irgendeinen Vertrag erfüllen will, weil ich irgendeinen Vertrag erfüllen muss, sondern weil ich das, was ich tue, gern tue. Und Jesus sagt, oder Gott sagt, so soll es sein, ihr sollt diese Regeln nicht befolgen, weil ihr dazu verpflichtet seid, sondern weil ihr es von Herzen tun werdet. Ich werde mein Herz, mein Gesetz in euer Herz legen. Wie geschieht es? Wie kommt dieses Gesetz in unser Herz? Kapitel 36. Und dort sagt Gott: Und ich will euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres legen. Ich will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Ja, ich will meinen Geist in euer Inneres legen und werde bewirken, dass ihr in meinen Satzungen wandelt und meine Rechtsbestimmungen befolgt und tut. Also, das, was er vorher sagt, er legt das Gesetz in unser Herz. Wie tut er das? Durch seinen Geist. Das ist die Verheißung, von der in Jeremia die Rede ist. Das ist die Verheißung, von der in Hesekiel die Rede ist. Er legt seinen Geist in unser Herz. Und wem gilt nun diese Verheißung? Das lesen wir in Joel Kapitel 3. Da heißt es: Und nach diesem wird es geschehen, dass ich meinen Geist ausgieße über alles Fleisch, und eure Söhne und eure Töchter werden weissagen. Mit anderen Worten, der Heilige Geist, er kommt auf Menschen unabhängig von ihrem Geschlecht. Er sagt weiter: Eure Ältesten werden Träume haben, eure jungen Männer werden Gesichter sehen. Also man bekommt den Heiligen Geist unabhängig vom Alter. Ludwig, du bist nicht zu alt. Ist doch gut.
Ja.
Keiner ist zu jung. Elias, du bist nicht zu jung. Unabhängig vom Alter bekommen wir den Heiligen Geist. Und auch über die Knechte und über die Mägde will ich in jenen Tagen meinen Geist ausgießen. Also es ist unabhängig vom Geschlecht, unabhängig vom Alter, unabhängig vom sozialen Hintergrund, unabhängig von der Rasse, der Hautfarbe oder irgendwelchen anderen Kriterien. Die Verheißung des Heiligen Geistes gilt also für alle, die zu seinem Volk gehören. So lautet das Versprechen des Vaters. Sein Geist sollte auf alle Menschen aus Gottes Volk kommen. Aber dann blieb diese Verheißung unerfüllt. Viele hunderte von Jahren. Nichts ist passiert. Und dann wurde Jesus geboren. Und es war wie so ein gewaltiger Trompetenstoß. Jeder im Umfeld von Jesus, der wurde mit dem Heiligen Geist erfüllt. Wir kommen schon ins Neue Testament. Und hier lesen wir Lukas 1. Da ist die Rede von Johannes dem Täufer. Über Johannes den Täufer wurde gesagt: Schon im Mutterleib wird er mit dem Heiligen Geist erfüllt sein. Das ist doch euer Gebet für eure zukünftige Tochter, oder? Dass sie schon im Mutterleib vom Heiligen Geist erfüllt ist. Hey, ich finde das so fantastisch. Schon im Mutterleib wird er mit dem Heiligen Geist erfüllt sein. In Vers 35 lesen wir von Maria. Da sagt der Engel zu ihr: Der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Deshalb wird auch das Kind heilig und Sohn Gottes genannt werden. Wir lesen weiter in Lukas Kapitel 1 in Vers 41. Da ist die Rede von Elisabeth, der Cousine Marias, die schwanger ist mit Johannes dem Täufer. Und da heißt es: Als Elisabeth den Gruß Marias hörte, hüpfte das Kind in ihrem Leib. Welches Kind? Johannes der Täufer. Johannes der Täufer war, wie haben wir es gerade gelesen, schon im Mutterleib erfüllt mit dem Heiligen Geist. Also dieses Hüpfen im Mutterleib. Also wir können zu 100% davon ausgehen, dass das vom Heiligen Geist inspiriert war. Ist doch cool. Inspiriert davon. Und dann als Ergebnis wurde auch Elisabeth mit dem Heiligen Geist erfüllt. Sogar Zacharias, der ungläubige Zacharias, der dem Engel nicht glauben wollte, von ihm lesen wir in Vers 67, sein Vater Zacharias wurde vom Heiligen Geist erfüllt und begann prophetisch zu reden. Der Vater von Johannes dem Täufer. Auch er wurde mit Heiligem Geist erfüllt. Fast alle Menschen rings um die Geburt Jesu, sie werden erfüllt mit dem Heiligen Geist. Und trotzdem leben wir noch immer in dem Zeitalter, wo der Heilige Geist auf einzelne Menschen kam. Hier und da. Im Alten Testament gibt es noch viel mehr Beispiele. Gab es mal Saul und dann David, gab es viel mehr Beispiele noch. Aber immer ist es punktuell. Einzelne Menschen, einzelne Situationen. Und dann kommt Johannes der Täufer. Als er geboren wurde und als er angefangen hat zu lernen, dann verweist er auf den Zusammenhang zwischen Jesus und dem Heiligen Geist. Und dazu lesen wir Lukas Kapitel 3, Vers 16. Es war kurz vor der Taufe von Jesus. Doch Johannes erklärte vor allen: Ich, Johannes der Täufer, taufe euch mit Wasser. Aber es kommt einer, der stärker ist als ich. Wer ist dieser eine? Jesus. Ich bin es nicht einmal wert, ihm die Riemen seiner Sandalen zu lösen. Er wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Aber ihr Lieben, die Taufe mit Wasser ist sehr wichtig, aber sie ist nicht ausreichend. Jesus, er tauft mit dem Heiligen Geist. Und da müssen wir wissen, was ist gemeint mit diesem Begriff Taufe. Dieser Begriff vom griechischen Baptizo kommend, da geht es um ein Untertauchen, es geht um ein Eintauchen, es geht um ein Überwältigen, es geht um ein Durchdringen. Dieses Wort, es beschreibt es, wenn ein Schiff versenkt wurde. Es wurde versenkt und es ging unter und das Wasser, es ist überall hineingeflossen. Und genauso geht es in diesem Bild, mit dem Heiligen Geist getauft zu werden, darum, dass er uns in allen Poren durchdringt, dass er in alle Bereiche unseres Lebens hineinkommt. Mein Herz ist manchmal wie so ein ausgetrockneter Schwamm. Jetzt haben wir ja diese synthetischen Hightech-Schwämme, da kommt irgendwie nur Luftfeuchtigkeit und schon kannst du sie ausquetschen. Aber wenn man sich so diese alten Pilzschwämme in Erinnerung führt, die es früher gab, wenn so ein Schwamm zu lange oder lange im Trockenen lag, dann war der so richtig hart und verkrustet. Und wenn man dann gekommen ist mit einem Krug mit Wasser und man hat es über diesen Schwamm ausgegossen, dann ist es wie weggeperlt von dem Schwamm. Das hat eigentlich gar keinen Unterschied gemacht, ob da jetzt Wasser drüber geschüttet wurde oder nicht. Man musste so einen alten, ausgetrockneten Schwamm nehmen und man musste ihn baptizo, man musste ihn untertauchen, man musste ihn versinken wie ein Schiff, das versinkt wird. Und dann lag er da in diesem Wasser, nicht 10 Minuten, nicht eine halbe Stunde, sondern manchmal ein paar Tage lang. Und dann hat dieses Wasser angefangen, die Ränder von diesem Schwamm zu bearbeiten. Und dieses Wasser, es ist tiefer und tiefer hineingegangen in diesen Schwamm, bis irgendwann jede Pore erfüllt war von diesem Wasser. Und wenn man es dann rausgenommen hat, dann hat es getrieft und getropft und du konntest drücken und es kam mehr und du konntest mehr drücken und es kam mehr. Und das ist das Bild für die Taufe im Heiligen Geist, dass wir uns hineingeben in dieses Medium des Heiligen Geistes, wo er uns nicht einfach nur mal so am Rande streichelt, da bleiben wir genauso verkrustet und trocken wie vorher, sondern wir sollen uns hineinbegeben und uns voll saugen von ihm. Das ist das Bild, ihr Lieben, um das es hier geht. Jesus selber, er war vollständig mit dem Heiligen Geist erfüllt. Wir lesen bei seiner Taufe in Kapitel 3, Vers 22. Und der Heilige Geist kam in sichtbarer Gestalt wie eine Taube auf ihn herab. Jetzt sollte man meinen, okay, Heiliger Geist war da, alles erledigt. Jesus ist ja sowieso eins mit dem Heiligen Geist, der braucht ja gar nicht mehr. Aber wir lesen weiter in Vers 14. Erfüllt mit der Kraft des Geistes kehrte Jesus nach Galiläa zurück. Nee, Entschuldigung, Vers 1 bin ich hier, gell? Kapitel 4, Vers 1. Erfüllt vom Heiligen Geist verließ er die Jordan-Gegend. Und dann kam Vers 14. Erfüllt mit der Kraft des Geistes kehrte Jesus nach Galiläa zurück. Immer wieder ist Jesus unterwegs und er, der sowieso alles gut macht. Er braucht den Heiligen Geist. Er lässt sich erfüllen von dem Heiligen Geist. Er lässt sich lenken und leiten von ihm. Wie viel mehr brauchen wir ihn dann? Kapitel 4, Vers 14, bei seiner Antrittspredigt in Nazareth, da lesen wir, der Geist des Herrn ruht auf mir. Hier zitiert Jesus aus dem Propheten Jesaja. Denn der Herr hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt mit dem Auftrag, den Armen gute Botschaft zu bringen, den Gefangenen zu verkünden, dass sie frei sein sollen und den Blinden, dass sie sehen werden und ein Gnadenjahr des Herrn auszurufen. Jesus selber war immer wieder in ganz enger Verbindung mit dem Heiligen Geist. Und dann sagt er uns das Kommen des Geistes voraus. Wir schauen uns ein paar Verse noch an in Johannes 7. Am letzten Tag, dem größten Tag des Festes, das war das Laubhüttenfest, trat Jesus vor die Menge und rief, wer Durst hat, soll zu mir kommen und trinken. Wer Durst hat. Und natürlich wissen wir alle, dass es hier nicht um diesen menschlichen Durst geht. Es geht um den Durst unseres Herzens. Wie ist es mit deinem Herzen? Hast du Durst? In unserem Herzen gibt es einen spirituellen Durst, den kein Getränk oder auch kein anderes materielles Ding stillen kann. Und über diesen Durst sagt Jesus weiter: Wenn jemand an mich glaubt, werden aus seinem Inneren, wie es in der Schrift heißt, Ströme von lebendigem Wasser fließen. Wir lesen von Menschen, die Durst haben, und Jesus sagt, wir sollen zu ihm kommen, wenn wir Durst haben. Und das Ergebnis ist nicht alleine, dass wir keinen Durst mehr haben, sondern das Ergebnis ist, dass durch uns der Durst von anderen gestillt werden kann. Ist das nicht fantastisch? Und Jesus spricht hier zu einem Volk, das am Rand der Wüste lebt. Wasser war hier lebensnotwendig. Wasser hatte dort nochmal eine ganz andere Bedeutung als bei uns. Es war lebenswichtig für Pflanzen, für Tiere, für alles Leben. Wasser war letzten Endes ein Symbol für das Leben. Und Jesus sagt, der Heilige Geist, er bringt das Leben. Warum redet er hier vom Heiligen Geist? Das lesen wir im nächsten Vers 39. Damit meinte er den Geist, den alle empfangen sollten, die an ihn glauben. Denn der Geist war noch nicht gegeben, weil Jesus noch nicht verherrlicht war. Also Jesus spricht hier von dem Wasser, von dem Durst, den Menschen haben, dass sie zu ihm kommen sollen, dass ihnen der Durst gestillt wird und dass sie selbst von diesem Wasser weitergeben, dass von ihrem Innersten Ströme lebendigen Wassers fließen werden. Und damit meint er, erklärt uns Johannes, den Heiligen Geist. Der Heilige Geist war nicht mehr nur für einzelne Menschen in konkreten Situationen, sondern er war, so lesen wir es hier, für alle, die an ihn glauben. Für alle, die an Jesus glauben. Und Johannes spricht hier davon, dass der Geist noch nicht gekommen war, weil Jesus noch nicht verherrlicht war. Was meint er damit? Eine Idee? Come on. Jesus war noch nicht verherrlicht. Damit ist gemeint, er war noch nicht am Kreuz gestorben und wieder auferstanden und er war noch nicht in den Himmel aufgefahren. Das ist die Verherrlichung. Jesus war noch immer auf dieser Welt. Wir lebten noch immer letzten Endes in der Zeit des Alten Testamentes. Wir lebten noch immer in der Zeit, wo explizit genannt wurde, wenn einzelne Personen den Heiligen Geist empfangen haben. Eines der letzten Worte, die Jesus am Ende des Lukas-Evangeliums zu seinen Jüngern sprach, lautet: Und ich werde die Gabe, die mein Vater verheißen hat, zu euch herabsenden. Habt ihr das gehört? Die mein Vater verheißen hat. Das ist die Rede von der Verheißung. Wir hatten gehört im Alten Testament, da war ganz viel von diesem Wort die Rede. Und mit dem Kommen des Heiligen Geistes geht die Verheißung des Vaters in Erfüllung. Und er sagt ihnen weiter: Bleibt in der Stadt, bis ihr mit der Kraft aus der Höhe erfüllt werdet. Und dann wiederholt Jesus in Apostelgeschichte 1 fast das Gleiche. Beim gemeinsamen Mahl gebot er ihnen: Geht nicht weg von Jerusalem, sondern wartet auf was? Auf die Verheißung des Vaters. Es ist nicht irgendwas. Das ist das, wovon immer wieder im Alten Testament die Rede war. Der Heilige Geist ist nichts, wovor wir Angst haben müssen. Er ist nichts, wo wir denken, jetzt verlieren wir die Kontrolle. Jetzt passieren komische Dinge. Es ist die Verheißung des Vaters, die ihr von mir vernommen habt. Johannes hat mit Wasser getauft, aber ihr werdet schon in wenigen Tagen mit dem Heiligen Geist getauft. Und dann fährt Jesus in den Himmel auf. Die Erfüllung der Verheißung stand noch immer aus. Sie haben gewartet und sie haben gebetet. Wie lange? 10 Tage. Ich glaube gar nicht, wie lange 10 Tage sein können. Jesus war nicht mehr da, um sie zu ermutigen. Bleibt dran, gebt nicht auf, nur noch ein bisschen, nur noch 10 Lockdowns, dann ist es vorbei. Nein, er war nicht mehr da. Sie hatten es in ihren Herzen, sie wussten es, sie haben gewartet, sie waren Gott gehorsam, sie waren Jesus gehorsam. Und trotzdem, die ganze Zeit über, wenn ihr dabei wart, gedanklich, wir haben so einen Bogen gemacht von 1. Mose bis hierher und die Spannung, sie ist immer weiter aufgebaut worden. Und man kann sich das vorstellen wie bei einem Formel-1-Rennen, ja, wo die Sieger dann mit diesen riesengroßen Magnum-Sektflaschen unterwegs sind. Ja. Nicht so ein Piccolo, so ein Dingelchen, sondern ja, klotzen, nicht kleckern. Also richtig, ja, so ein 5 Liter oder 3 Liter und dann haut's den Korken raus. Und genauso war es hier. Jesus war gekommen, der Heilige Geist kam auf ganz viele Menschen. Er hat nochmal verheißen, die Spannung nahm immer weiter zu. Und dann haut's den Korken raus. Und der Heilige Geist, er kommt. In Kapitel 2, da heißt es, da kam plötzlich vom Himmel her ein Brausen, wie wenn ein heftiger Sturm daherfährt und erfüllte das ganze Haus, in dem sie waren. Und es erschienen ihnen Zungen wie von Feuer, die sich verteilten. Auf jeden von ihnen ließ sich eine nieder. Alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und begannen in fremden Sprachen zu reden, wie es der Geist ihnen eingab. Alle. Das war der Moment, wo sich alles verändert hat. Es waren nicht mehr nur die Könige, die Leute, die ein Volk befreien sollten, die Künstler, die eine ganz spezielle Begabung bekommen haben. Es waren nicht mehr nur die, um die Geburt Jesu mit dabei waren, um halt irgendwie das Ganze mit anzukündigen, sondern alle, die an ihn glaubten, alle, die versammelt waren, alle, die dabei waren, bekamen den Heiligen Geist und diese Gabe. Und wie haben die Leute reagiert? Tja, wie Menschen halt so sind. Sehr unterschiedlich. Sehr unterschiedlich. Manche sagten, hoch, wie erstaunlich. Manche dachten, wir sind aber ratlos. Und wieder andere haben gespottet. Mit anderen Worten, etwas Außergewöhnliches war geschehen und die Leute hatten keine Erklärung dafür. Man hat versucht, das übernatürliche Geschehen natürlich zu erklären. Deswegen haben sie gesagt, ach, die sind doch betrunken. Dann stand Petrus auf und er nordet seine Zuhörer ein. Er macht diesen Bogen. Er bringt die Dinge zusammen. Er erklärt, was denn hier wirklich geschehen war. Und dann sagt er zu den Leuten, ihr Juden und alle Bewohner von Jerusalem, dies sollt ihr wissen, diese Männer sind nicht betrunken, wie ihr meint. Es ist ja erst 9 Uhr am Morgen. Also da kann man jetzt reinlesen, was man will. Ja, man könnte auch sagen, also um 10 Uhr abends, da hatten wir schon auch manchmal vielleicht. Aber das muss man nicht reinlesen. Ich sage nur, kann man. Ja. Sondern jetzt geschieht, was durch den Propheten Joel gesagt worden ist. Und dann zitiert er den Vers, den wir uns vorhin angeschaut haben. Und er sagt, es kommt die Zeit, da werde ich alle Menschen mit meinem Geist erfüllen. Wir sehen, wie die Erfüllung der Verheißung eingetreten ist. Und jetzt kommt das, was ich für dich und für mich die wichtigste Stelle in dieser Predigt finde. Wenn du bis jetzt nur geschlafen hast, kein Problem. Ich habe großes Verständnis, aber wach jetzt auf. Petrus sagt in Apostelgeschichte 2, Vers 39. Denn diese Zusage gilt euch, die Leute, die Petrus zugehört haben, euch und euren Nachkommen und darüber hinaus allen Menschen, auch in den entferntesten Ländern, allen, die der Herr, unser Gott, zu seiner Gemeinde rufen wird. Und das betrifft dich und mich. Das betrifft uns alle. Wir sind definitiv eine andere Generation. Wir gehören zu den Nachkommen. Wir gehören zu den entferntesten Ländern. Wir sind nicht irgendwo in Judäa oder Palästina oder keine Ahnung, in diesen Landgegenden. Wir sind weit weg. Aber wir gehören zu denen, die der Herr, unser Gott, zu seiner Gemeinde gerufen hat. Gehörst du zu denen? Bist du dabei? Diese Verheißung dieses gleichen Heiligen Geistes, sie gilt dir und mir auch heute noch. Die Gabe des Heiligen Geistes ist nicht länger auf bestimmte Menschen, für bestimmte Zeiten, für bestimmte Aufgaben beschränkt. Diese Gabe ist nun für alle da. Sie ist da für dich, für dich, für dich, für dich, für euch alle, für mich. Wir alle dürfen diese Gabe haben. Das Team darf gerne schon nach vorne kommen. Und wir haben heute noch das Abendmahl, das wir feiern werden. Aber bevor wir dazu kommen, lade ich dich ein, dass du jetzt die nächsten 2 Lieder dazu nutzt, um das, was du alles gehört hast. Und ich weiß, Bibelarbeit kann auch anstrengend sein. Ist schon okay. Ich hoffe, ich habe euch nicht überfordert. Aber dass du diese Zusammenhänge nochmal durchdenkst. Der Heilige Geist war schon von Anfang an da. Er hat mitgeschaffen. Er ist ein Schöpfergeist, er will Neues. Er kam zu Menschen, hat sie befähigt in ihren Aufgaben. Wir sollen nicht gering von uns denken und Gott widersprechen, wo er eine Aufgabe für uns hat. Um die Geburt Jesu wurden alle Menschen mit dem Heiligen Geist erfüllt. Die Verheißung des Vaters aus dem Alten Testament, sie ging in Erfüllung. Und heute ist ein erster Auftakt. Ja. Ich kann ja nicht noch mehr euch zumuten an diesem ersten Sonntag. Es geht noch weiter darüber, wer der Heilige Geist ist, was er alles tut, was er alles bewirkt, wie er in unser Leben kommen will, wie er Veränderungen in unserem Leben bewirkt. Ich lade dich ein, dass du dabei bleibst. Heute war ein Opener, um mal zu überlegen, wer ist er überhaupt? Wie wird er uns vorgestellt? Wie lernen wir ihn kennen? Und dann werden wir die anderen Themen in den nächsten Wochen bis Pfingsten miteinander noch besprechen. Aber mach dir jetzt, wenn wir jetzt diese Lieder hören und wenn wir miteinander im Gebet stehen, dann bitte ich dich, dass du dir Gedanken machst über nur eine einzige Frage. Mach dir Gedanken über die Frage, wie viel Durst habe ich? Mach dir Gedanken über die Frage, wenn ich mein Leben vergleiche mit einem Schwamm, wo bin ich? Liege ich wie ein Fisch auf dem Trockenen, total verkrustet und verkrümmt in der Ecke von allen übersehen? Wie oft passiert es vielleicht, sei es sonntags hier im Gottesdienst oder in anderen Gelegenheiten, dass der Heilige Geist da ist und es ist so, als würde dieser Krug mit Wasser auf mir ausgeschüttet werden, aber es perlt einfach alles an mir ab, weil ich so vertrocknet bin, weil ich gar nichts an mich ranlassen will. Weil ich vielleicht Angst habe vor dem Heiligen Geist, weil ich vielleicht Angst habe vor diesen Pfingstlern, weil ich Angst habe, auch anzufangen, komische Sachen zu machen. Jesus hat an einer anderen Stelle, ihr Menschen, die ihr böse seid, ihr gebt euren Kindern gute Gaben. Wie viel mehr wird euer Vater denen, die ihn bitten, den Heiligen Geist geben? Der Heilige Geist ist eine gute Gabe. Er ist niemand, vor dem wir uns fürchten müssen. Er ist niemand, vor dem wir uns zurücknehmen müssen. Und so lade ich dich ein, dir diese Frage zu stellen, wie groß ist mein Durst? Und wenn du feststellst heute Morgen, ich liege da eigentlich immer eher so am Rand. Meine Ränder, die sind ganz, ganz hart geworden und ganz, ganz fest geworden und ich bin verkrustet. Dann lade ich dich ein, dass du heute Morgen anfängst, dich in den Fluss des Heiligen Geistes zu begeben. Dass du anfängst zu sagen, ich möchte dir mein Leben geben. Und zwar nicht nur heute, nicht nur morgen. Ich möchte mich einweichen. Ich möchte mich vollsaugen. Ich möchte versinkt werden. Ist das richtig? Versunken werden. Ich möchte halt ganz von dir erfüllt werden, bis in die letzte Pore, in die allerletzte Pore. Und dazu lade ich dich ein, dass du das tust. Und wenn du möchtest, dann steh doch einfach schon mal mit mir auf und mit dem Team. Sie werden für uns singen. Ich möchte gerne noch mit uns gemeinsam beten. Und dann haben wir zwei Lieder, wo wir einfach mit Gott kommunizieren, jeder für sich an seinem Platz. Und im Anschluss daran werden wir noch miteinander das Abendmahl feiern. Himmlischer Vater, ich danke dir so sehr, dass wir im Zeitalter des Heiligen Geistes leben dürfen. Herr, ich danke dir, dass wir nicht zu der Zeit leben, als dein Geist zu bestimmten Menschen, zu bestimmten Zeiten, für bestimmte Aufgaben kam, sondern er ist allen Menschen verheißen, die sich nach ihm ausstrecken. Und Jesus, ich möchte dich bitten, dass du jetzt genau das tust, was in deinem Wort über dich gesagt wird, dass du taufst mit Geist und mit Feuer. Herr, ich bete, dass du durch die Reihen gehst, dass du die Herzen der Menschen siehst und dass da, wo Herzen leer sind, dass da, wo Menschen müde sind, dass da, wo Menschen am Rand sind und wo sie vertrottet und verkrustet sind, Herr, dass du sie nimmst, voller Liebe, nicht entgegen dem Willen von Menschen, sondern im Einverständnis mit dem Willen der Menschen und dass du sie eintauchst in dieses wundervolle Bad deines Heiligen Geistes, dass sie erfüllt werden können mit dir, Herr, langsam, immer mehr, bis es in die letzte Pore hineingedrungen ist. Herr, ich bete für meine Geschwister, für jeden Einzelnen, um deinen Segen, um deine Kraft, um deine Stärke, um deine Fülle, Herr. Du siehst die Sehnsucht nach mehr, Herr. Du siehst die Sehnsucht für uns als Gemeinde, Jesus, dass wir sagen, wir wollen nicht staubig sein, wir wollen nicht vertrocknet sein, sondern wir brauchen eine neue Heimsuchung deines Heiligen Geistes. Und wir beten, himmlischer Vater, dass du es wirkst und dass du damit beginnst an diesem Morgen, Herr. Dass es nicht aufhört an diesem Morgen, sondern dass es beginnt an diesem Morgen, Herr. Dass ein neues Kapitel aufgeschlagen wird, Herr, dass wir einen neuen Prozess starten können, den du bestimmst, Herr, wo deine Fülle uns durch und durch dringt, Herr Jesus. In deinem Namen beten wir. Halleluja, Jesus.